Servus, herzlich willkommen, grüß euch zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe So läuft das Leben von mir, von der Frau Gschneidig-Schee. Heute mit dem Thema Landwirtschaft, was ich alles in den Jahren, seit ich hier bin, gelernt habe. Ja, genau, ganz interessant. Und zwar fangen wir mal so, dass ich sage, was wir eigentlich haben. Und zwar haben wir 25 Hektar insgesamt. Davon haben wir zwei kleine Waldstücke mit 1,4 Hektar insgesamt. Und 0,7, genau. Sechs Felder mit 10 Hektar, sechs Wiesen, 15 Hektar. Davon zwei gepachtet, vier Bulldog, Mitarbeiter natürlich, 99 Hühner, ein Gockel und 60 Rinder, zwei Hunde und der Sohn in Teilzeit angestellt. Ja, so ist es. Unsere Tiere sind Rindviecher. Derzeit haben wir um die 60, inklusive einen Stier, der für die selbstverständlich natürliche Befruchtung da ist. Eher selten, weil man ja sonst immer Tiefkühlsperma benutzt und die künstlich befruchtet werden. Haben wir auch schon alles gehabt einmal. Hier egal, dass das auch nicht Bio ist. Wichtig ist, dass dann das Kälberl von Anfang an in Bio aufwächst. Genau. Unsere Rinder sind im Winter drinnen und sobald es irgendwer rausgeht, raus auf die Weide. Gleiches gilt auch für die Hühner, weil wir haben ja einen Freilandstall, beziehungsweise einen mobilen Stall, das muss man jetzt ganz genau sagen. Wenn es im Sommer ziemlich trocken ist, muss man natürlich handeln und die müssen wieder einer, haben wir auch schon alles gehabt. Ist halt ein bisschen blöd mit unserem Klima, wenn alles austrocknet ist, haben die nichts zum Fressen. Man kann natürlich auch Heu rausbringen auf die Weide, vorübergehend, wenn man meint, das kann drängen, aber das ist auch bloß eine Übergangslösung. Und irgendwann einmal, wenn es dann gar nicht mehr geht, müssen es dann einer, es hilft alles nichts. Im Stall gibt es natürlich auch Vorgaben, was Bio betrifft. Alles muss seine Größe haben, die Liegebuchten, also die Schlafzimmer von der Mu. Pflicht ist auch, dass immer eingestreut ist und Matten auch drin haben. Und in der Nebensaison kriegen die Damen bzw. Herren Silage. Und im Übergang, solange es halt dann auch wirklich ist, tut man dann zum Teil noch schon mit frischem Gras anfangen und Silage füttern. Das ist ja ganz spannend, weil man muss ja im Sommer auch für Winter vorsorgen. Aber da komme ich später noch drauf. Genau. Was am coolsten ist es dann, wenn es soweit ist, das ist jetzt, ja, fängt jetzt auch wieder an, je nachdem, wenn man den Podcast hört, dass wir dann zweimal am Tag frisches, gemähtes Gras holen. Und ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Das ist total geil, wenn dann tatsächlich der ganze Stall nach frischem Gras riecht. Mega. Und du hast dann auch die Vögel, wo sie dann ihre Käfer und Würmer auspicken oder allerlei Tier bringt man auch mit, ja. Mäuse oder irgendwelche Käfer, Würmer, wo man dann genau anschauen kann, ist lustig. Und ab und zu kriegen dann die Herrschaften noch ein bisschen Getreideschrot. Man sagt, so wie Red Bull für die Cows und ein Salz brauchen sie auch. Also immer schön ein Salzleckstein, weil ohne Salz kämen die Tierchen auch nicht aus, also die Rinder. Nicht zu vergessen, es gibt auch eine Klauenpflege. Da muss man auch schon, wie bei der Fußpflege, wie bei der Maniküre, das ist bloß ein bisschen ein anderes Ausmaß, ein bisschen andere Dimension. Genau, und was hat die Mu? Das wichtigste Grundwissen? Haha, vier Mägen, weil sie sind ja Wiederkäuer. Total spannend, wie so eine Kuh funktioniert. Wir haben ja nur einen Magen und die Hühner davon, also die Hühner und der Gockel natürlich auch, aber Rindviecher gehören zu denen, die wo halt mehrere Mägen haben. Auch hier gibt es strenge Richtlinien, wie groß zum Beispiel bei den Hühnern der mobile Hühnerstall sein muss, wie die Sitzstange, was die für Breiten braucht und so weiter. Und ganz viele Auflagen, was man da hat. Es gibt einen mehrfachen Wechsel, wenn die draußen stängen, damit sie immer wieder frisches Gras haben, weil wir dann sie immer auf der Wiesen dann versetzen auf der Weide und außerdem dann sie dann neu einbuddeln, das ist immer lustig, wie so Heckenschützen, weil die brauchen das. Das, was bei uns die Badewanne im Wasser ist, ist bei denen dann quasi Sand baut. Das ist total wichtig, damit sie sich da baden, damit die Ungeziefer, Milben und so weiter so gut wie möglich oder wenn es passt, ganz weggehen. Läuse, Parasiten, alles gibt ja auch in Krampfer da wieder, ne? Und die kriegen übrigens, das ist nämlich auch so eine Sache, selbstgemischtes, zum Teil selbst angebautes Futter. 50% von unserem Getreide und 50% zugekauftes Biofutter, also hochwertiges Eiweiß. Das ist in Form von so Presslinge sind das, mit so, aus Sonnenblumenkernel oder Raps, genau. Und dann kriegen sie ein Körnl für die Verdauung, dass quasi das Futter zermalmt wird. Und Kalk für die Schalenbildung. Weil die haben ja einen Kropf und da kehrt dann die Kernel und solche Sachen, dass das, die haben ja keine Zehen zum Beißen, dass sie das dann quasi zermalmt. Bei uns werden die Hühner alle 1,5 Jahre ausgetauscht. Die alte Mannschaft da mal inzwischen immer komplett verkaufen. Wir haben da inzwischen eine ganz große Nachfrage. Früher habe ich immer nur einen Teil geschlachtet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das passt, weil die werden da so genommen. Die gehen quasi zu den neuen Besitzer, machen da eine kurze Legepause und dann sind die wieder wie frisch und legen ganz normal Eier. Und da haben wir immer wieder, also ohne Probleme, dass wir die dann immer beim Wechsel wirklich, die aus der Hand gerissen werden. Ja. Genau. Und Bio teuer? Selbstverständlich. Also, naja, die Junghennen sind im Anschaffungspreis schon mal sehr teuer. Also im Verhältnis sehr, sehr teuer. Liegen wir bei um die 20 € locker pro einem Huhn. Und wir haben ja immer 100, ne? Und dann auch das Futter. Und was immer für mich ganz ein persönliches Anliegen ist, weil es mir immer wieder zu Ohren kommt und immer wieder gesagt wird, merke, nur weil Hühner Freilandhühner sind, heißt es nicht, dass die automatisch auch Bio sind. Nein! Die Hühner bekommen ja auch Futter, wo meistens dann auch Soja drinnen ist. Und was ist das? Genau, erst einmal überlegen, dann lesen und dann kann man mal so richtig einfach sich mal klar machen, warum ein Biohuhn teuer ist, die Haltung, das Futter und so weiter. Erst denken, dann reden und schimpfen vor allen Dingen. Warum ein Ei bei uns, das dürfen wir jetzt gar nicht sagen, 40 Cent kostet, wir kriegen oft geschimpft, weil wir immer noch zöpfig sind. Und selbst da sind wir, wie gesagt, immer noch günstig. Ja? Also. Ja, schwieriges Thema. Ah ja, und Medikamenteneinsatz gibt es auch, aber sehr, sehr eingeschränkt. Wenn es notwendig ist, schaut der Tierarzt erst einmal auf seine Liste, was erlaubt ist. Aber keine Sorge, auch die Kranken werden wieder gesund, auch ohne Mordsmedikamente. Es gibt immer die Ausnahmefälle, es gibt immer Probleme, gibt auch die Worst-Case-Fälle. Dann steigt wirklich im Notfall, das haben wir vor Jahren einmal beim Kaiwerl gehabt, da habe ich gesagt zum Arzt, das Kaiwerl sind meine Arme gestorben. Ich habe gesagt, wurscht mit dem Bio, gib ihm alles, was du hast. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn es diese Nacht überlebt mit dem Cocktail, dann hat es gepackt. Aber das ist dann in der Nacht in meine Arme verstorben. Also es sind schon so Sachen. Aber vom 99% passt das alles immer, irgendwie kriegt man es hin. Genau. Ja, Bio und konventionell. Bio heißt keine Chemie, kein Kunstdünger, quasi mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. Auch wird vorgegeben die Halteform ins Freie, die Liegeplätze, Buchten und so weiter. Und hier gibt es intensive, regelmäßige Kontrollen, ja. Darf man nicht vergessen, sowas kostet auch sehr Geld, aber das macht man einfach aus Überzeugung und weil es einfach absolut richtig ist. Die Feldbearbeitung ist komplett ohne Mittelchen. Da wird halt dann beim Unkraut gestriegelt und gehackt oder mit dem Ampferstecher der Ampfer ausgestochen. Ja. So, und da habe ich gleich mal wieder eine witzige Geschichte. Ich bin auf den Hof hergekommen, habe am Anfang nur pendelt und dann hat mein Mo sein Ammer mitgelegt und hat gesagt, ich habe ein Geschenk für dich. Denkt man, oh geil, cool. Also Romantiker ist er auch noch. Ja. Hat man, was weiß ich, Blumen irgendwie. Ja, genau. Das erste Geschenk meines Mannes auf diesem Hof war ein pinkfarbener Ampferstecher. Tja, sowas ist es. Ja, aber mit sowas muss man vor allem rechnen. Immerhin, gell? Stehst am Feld draußen mit der Kappe, Bullenhitze, stichst aus, aber ich sag euch was, da sparst du dir das teure Solarium. Schmierst dir ein und hast Vitamin D Vollgas, intravenös durch die Sonne. Ist geil. Besser so als, ganz ehrlich, die Spritzerei. Wenn man dann also spazieren geht und sieht, wie das Gras, da müsst ihr mal ausschauen, wenn man so mittendrin so weißes Gras sieht, so ausgebleichtes, jetzt dürft ihr dreimal ran, was das ist, ja, vom Spritzmittel, genau. Aber kein Problem, das ist ja, ihr kennt dann KOTZEN, aber ist ja völlig alles wurscht. Und dann wirst du noch für doof verkauft, weil, ja, freilich, ich bin jetzt nicht der Oberchecker, ich bin aber auch nicht der Volldepp. Und wenn es rennt, geht es in Ehren und irgendwann ist weg. Ja, kann man sich schon saufen. Egal, ich reg mir das gar nicht auf, weil ich finde das immer tolle für tolle Argumente. Aber ich denke halt wahrscheinlich zu logisch. Genau. Spritzen auf Feld und Pflanze, Getreide, whatever. Der Regen kommt auf den Boden, es wird was weggewaschen und dann ist die Welt in Ordnung, weil man sieht es ja nicht mehr. Und die Rindviecher fressen es. Passt. Könnt ihr mir gleich alle angreifen, aber ist ja egal. Nein, da steige ich jetzt nicht weiter ein drauf. Wahrscheinlich, denke ich, ist es einfach wieder mein Thema zu logisch und hab halt Augen auf. Man sieht es ja einfach auch. Aber es ist halt, wie es ist. Es gibt übrigens, glaube ich, an die 5 Bioverbände. Schauen wir mal, ob die Schule funktioniert, was ich gelernt habe. Demeter, Biokreis, GEA und die beiden größten sind Naturland und Bioland, wo wir dabei sind. Genau. Man zahlt seine Beiträge, hat seine Vorgaben und Richtlinien, eh klar, hat aber seine zuverlässigen Ansprechpartner und da ist er immer jemand im Austausch und erreichbar. Es gibt regelmäßige strenge Kontrollen und wie ich schon erwähnt habe, es macht ja auch Sinn. Es ist Lebenseinstellung, es geht ums Prinzip. Man kann jetzt sich da nicht für vollkommen zu 100% auf alles da tut die komplett einlassen. Das haut ja mit der gesamten Welt schon gleich gar nicht hin. Aber wenn man da ein Stückel seinen Beitrag leisten kann und so wie jetzt, also wir haben jetzt gerade jetzt wieder die Zeit, wo wir die Rindviecher raus haben auf die Weide, das ist ein absoluter Traum. Für mich ist es so schwer, dass man sagt, die Stängel das ganze Jahr drinnen. Es war früher so, es ist es so, es gibt ganz wenige Anbindestelle. Das ist immer wieder eine kontroverse Diskussion mit meinem Mann, der mir aber dann erklärt, wie das ist, wenn in die Alpen oben zwei oder wenn wir im Urlaub waren oder irgendwo alte Stelle sind, meistens aber die Alpen, dann auf der Alp, wie auch immer, die hast dann zwei, drei, vier Anbindehaltungen, es sind uralte Bauern, es läuft aus, manche sind nachts drin, tags draußen. Ja, es gibt ja auch schon die konventionellen Bauern, die ihre Ställe inzwischen so haben, wo dann auch die Viecher schon mit draußen haben. Aber ich denke mir halt immer, man muss da einfach mal so ein bisschen logisch denken. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt da weiter eingehen und ausartet, gehen wir doch mal auf die Arten der Landwirtschaft über. Das habe ich auch ja gelernt, das finde ich recht cool. Es gibt also Tierhaltung auf reinem Grünland, also eher so bei in die Alpenvorländer, reiner Ackerbau wie Kartoffel. Da haben wir zum Beispiel einen Kollegenbauern, der macht Kartoffelanbau und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Weizen, Raps, Zuckerrüben, eher selten hast Obst- und Gemüseanbau. Es wird eher zukauft, weil es halt schon wirklich schwierig ist bei uns, ja, wenn man das umsetzt mit Bio und dann das auch noch zu vermarkten. Also darum gibt es ja so wenig. Man muss ja auch ein bisschen das die Kirche mal im Dorf lassen. Schön wäre es, wenn wir mitziehen würden, aber es ist halt schwierig, dass der Verbraucher auch das dann zahlen will bzw. auch kann. Und dann gibt es auch noch die Landwirtschaft mit verschiedenen Zweigen. Genau. Milchkühe hatten wir mal. Mutterkuhhaltung. Auch vorübergehend. Rinder, Mast, Rinderaufzucht. Schweine haben wir einmal gehabt. Oder Hühnerhaltung. Und wir haben was eher Seltenes, einen Futterbaubetrieb. Bauen quasi das Futter selber an, ziehen die Kälber auf, bis sie hochschwanger sind und werden dann wieder zurückgegeben an einem anderen Biobauern, an einem Kollegen. Die haben dann quasi die Milchwirtschaft. Was einige da noch dazu haben, das sind Waldflächen. Auch wir haben sowas. Die müssen ja auch versorgt bzw. umsorgt werden. Da gehört das Auslichten mit dazu, man muss auf den Käferbefall schauen und man muss halt da auch einmal schauen. Es ist ja, wenn du jetzt in einem Wald gehst, der verhornackelt ausschaut, weil man sich da nicht kümmert, ja, kannst trockene Saisonen haben, das haben wir gehabt vor zwei, drei Jahren. Der Käfer, der macht Party im Wald, ja, und wer macht das weg? Keiner. Was passiert? Der Wald stirbt aus. Das ist alles so ein Konzept, da muss man mal drüber nachdenken, bevor man schimpft und scheiß und klump, ja. Oder wenn dann einmal rückgegassen sind, weil du musst halt dann, weißt du, geil, wie viel Hektar da rausballern, weil das alles kaputt ist. Das greift ja über, braucht man ja nur beim Ossiland schauen. Die haben schon sauber die A-Karte gezogen und das ist ja hier nicht anders da, aber es macht halt viel Arbeit und die meisten haben halt wirklich am Wald so als nebenbei noch, genau. Wir haben, da kommen wir jetzt zum Konzept auch, Landwirtschaft im Nebenerwerb, also 50% sozusagen und andere gibt es dann nur mit einem Job und 50% Landwirtschaft, da gibt es so die Konzepte einfach so aufgeteilt, da gibt es auch noch einen Zuerwerb, also wie zum Beispiel Landwirtschaft plus Ferien auf dem Bauernhof oder Vollerwerb, die komplett davon leben und das ist eigentlich eher jetzt so die Ausnahme, die Vollerwerbsbauern. Die gibt's gar nicht mehr so, weil das kannst du eigentlich bloß im großen Stil machen. Und das ist in Bayern gar nicht mehr so gängig. Und darum haben die meisten eigentlich tatsächlich das im Nebenerwerb. Genau. Ja, Silo und Sommer haben wir da jetzt halt nur vorgenommen. Sommer gibt's die Weidehaltung. Und im Winter und im Sommer, je nachdem, wie es mit der Trockenheit ist, muss man aufs Wasser schauen. Auf der Weide, ob alles okay ist. Und im Sommer muss man sich auch ums Winterfutter kümmern, also silieren. Also das ist alles schon sehr, freilich hat jeder Job so seine Aufgaben und seine Sachen. Hier ist es halt dann das da. Du musst halt für den Winter schauen, dass du im Sommer das Futter riechst. Das heißt, viermal über den Sommer wird dann Gras gemäht. Der erste Schnitt ist in der Regel im Mai, dann alle eineinhalb Monate. Und beim vierten Mal kommt der angebaute Mais dann oben drauf. Das wird alles mit dem Häcksler klein gehäckselt. Da sind dann die großen Maschinen dran. Und nicht zu vergessen, dass man meistens ein Fahrsilo hat, wo man von der Seite einfährt und durchfährt. Und dann kann man währenddessen die riesen gigantischen Hänger oder diese Abschieber ableeren auf dem kleingeschnittenen Gras. Also es ist immer schon sehr mächtig. Wir kennen ja jetzt zu denen, die nicht so Riesensilos haben, ja. Und da sind nicht die oberriesigen Maschinen im Einsatz, außer der Mähdrescher. Und dann hast du aber auch noch die ganz anderen Kaliber. Und das Ganze wird dann nochmal von einem Bagger mit also einem Schwergewicht ganz platt gefahren, damit sich die Luft auflöst und dass so wenig wie möglich drinnen bleibt. Ganz, ganz wichtig, weil das ist ja dann am Schluss mit Folien zugedeckt und mit Sandsäcken wird das beschwert, damit das gären kann. Das ist so ein Prinzip dann im Endeffekt, wo man sagt, wie das Sauerkraut, ja. Und da muss man auch schauen, es ist immer unterschiedlich, je nachdem wie feucht das Gras oder die Wiesen ist. Und das hat nämlich dann auch einen Einfluss mit auf den Geruch. Ja, und das ist halt dann eben der Punkt, wo es man dann sagt, einfach einmal so, das ist, ach, muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist für mich einer der kreislichsten Dinge im Hof, wenn du dann beim letzten Mal aufdecken musst, dann hat sich ja dieser Sickersaft schon gebildet. Und da ist es dann ganz spannend. Das ist halt einfach wichtig, weil sonst haben die Viecher im Winter nichts zum Fressen. Ja, und da musst du halt einfach durch. Und du bist halt dann voll mit Sickersaft, der ist auf die Folien drauf, aber das gehört einfach gemacht. Beim Silieren ist es so, dass mir immer zusammenhelfen. Dann geht es auch recht flott, weil das gehört ja alles eingefahren. Ja, und da bist du dann schon ein paar Stunden beschäftigt. Das Interessante da ist wieder, du musst das alles koordinieren, weil es ist ja dann immer, wie sagt man, Hochsaison, Stoßzeit. Also ein Häcksler fährt für mehrere Bauern, dann die Abschieber das gleiche Spielchen. Also du musst da ganz genau schauen, wie und was da abläuft und dann telefonieren, in Kontakt bleiben. Gut, ein Hoch ans Handy, an Mobilfunk, weil der wird sich dann untereinander abgesprochen. Bist du da schon fertig? Ja, okay. Dann kommt dann der, Mensch, wir brauchen ja dann der Blatt fährt, den Baggerfahrer. Okay, gut. So, und jetzt, wenn du natürlich nur Siloballen hast, dann brauchst du noch Heupresse, dann brauchst du noch einer, der die ganzen Siloballen einfoliert, weil Siloballen ist das gleiche wie im Fahrsilo, nur als Kugeln quasi, und die bleiben dann auch liegen. Und das ist ja das, gibt es ja manchmal in die Nachrichten, muss ich jetzt auch noch sagen, wenn es dann hörst, das haben Jugendliche die Siloballen aufgeschnitten. Hey, denen gehört ganz was anderes abgeschnitten. Habt ihr eigentlich einen Plan, was ihr da treibt? Das Futter vor die Viecher kaputt machen. Also ich weiß nicht, manchmal haben die schon wirklich einen Batscher, was sie sich da einfallen lassen mit so einem Quatsch. Ja? Kostet ein Schweinegeld und vor allen Dingen kannst du das dann wegschmeißen. Du kannst es ja für nichts mehr hernehmen. Aber mal das so nebenbei. Silo, also wichtige Sache, muss jeder haben. Und ja, wie gesagt, muffelt halt, aber nützt nichts, muss man durch. Danach ist dann Schluss und dann konntest du das ein bisschen vor sich noch hinwurschteln. Und dann geht es relativ zügig dann im Winter, bis man dann, je nachdem, wie das Wetter ist im Sommer. Wenn es dann warmen Sommer hast, beziehungsweise lang hinten raus warm ist, Spätsommer und das Gras wächst, kannst du es ja lang genug draußen lassen. Das ist dann schon eine coole Sache. Genau. Heu und Stroh haben wir auch, aber Heu ist dann in der Regel eher, wenn man Pferdl hat oder wenn man jemand hat, einen Reitstall, der das dann abnimmt. Genau. Und Stroh bleibt ja übrig, wenn man häckselt. Wenn man, wie mir, auch das Getreide, in unserem Fall ist es zum Beispiel Roggen, anbaut, sind es dann die Halme. Und entweder man verwendet das dann, dass man das klein häckselt, als Einstreu für die Liegebuchten im Rindviecherstall, oder der Mähdrescher tut, wenn man dann nicht mehr so viel braucht oder das gar nicht braucht, tatsächlich dann gleich klein häckseln. Das ist dann gleich am Feld, wird es dann als Dünger oder als Mulch dann eingearbeitet. Genau. Und da habe ich gleich nachher noch was zum Sagen, was sie da mit dem kleinen Häckseln am Feld. Aber erst einmal ist noch wichtig, was wäre, wenn für mich das als konventionell hier so gewesen wäre. Mei, man hat irgendwann mal, bevor man mit der Landwirtschaft zu tun hat, damit gar nicht so einen großen Bezug. Also ich gehöre zu den Menschen, die das von Glück reden können, dass sie wissen, dass die Milch nicht aus der Packung kommt und dass Kühe auch nicht lila sind. Ich sage das bewusster so, ja. Also man hat schon einiges erlebt. Und von daher muss ich sagen, für mich war das schon alles so. Ich komme daher, es ist Bio, es passt. Ich habe auch gesehen, wie das dann damals war bei den naheliegenden Landwirten in der Nachbarschaft, auch wie das ist mit konventionell oder auch Anbindehaltung. Da muss ich aber sagen, ohne dass ich damals schon komplett da eingestiegen bin in das Thema, ganz am Anfang, ich ganz, ganz ehrlich, das war nichts geworden für mich. Also der Einstieg Mei, war hier schon gewagt und war für mich von Anfang an klar, dass ich mitarbeite und habe halt echt eine enge Bindung zu den Tieren damals aufgebaut. Das muss ich ja so sagen, weil ich habe meine Rindviecher dann, wie gesagt, ich habe ja damals mitgemolken und habe halt immer die Lieblingskühe Namen gegeben. Und die waren auch total treu und zahm und wir haben dann irgendwann einmal gesagt, Mensch, wir könnten immer nur zwei Schweine über die Saison holen, weil für uns auch wichtig war, die Urlauber, die Familien das nahe zu bringen, ja. Wie Schnitzel am Tisch. Kommt ja auch nicht einfach aus der Verpackung oder vom Metzger. Ja, kommt ja irgendwo her. Und die waren, oh Gott, ultra zutraulich. Das habe ich zweimal so mitgemacht und das war für mich ganz schwer, schon beim ersten Mal, wo dann mein Mut dann gesagt hat, okay, wir müssen es auflohnen. Oh, vergesse den Blick nie, ohne Schmarrn. Schaut in die Augen und dann, oh, hab ich blärt. Nee, es ist schon schwierig, weil wie gesagt, ich hab mal mein Rehlein gehabt. Das war unter anderem auch eins von den Kalmer, wo so braun war und Augen wie ein Reh. Und dann sagt der Kim, jetzt, wir müssen ein Viech aufladen und zum Metzger, also zum Schlachter bringen. Dann sagt er, wer? Ja, die, sag ich, ist ja mein Rehlein. Dann sagt er, ja, sag ich, du spinnst wohl, haben wir echt soft, haben wir Krise gehabt in der Ehe. Also ich möchte mein Rehlein nicht weg haben. Also für mich war ganz wichtig, mit die Rindviecher, die Kühe haben, also du hast zu deine Handvoll guten Lieblinge einen Namen gekriegt, die waren zutraulich, sie haben gehört, wenn wir es gerufen haben und haben die Streicheleinheiten genossen. Und die waren das also schon gewohnt, wenn ich einen Stall mitgemacht habe, ich habe immer im Stall gesungen. Also die verrückte Bäuerin habe ich immer gesagt. Das ist jetzt auch schon wieder wie lang her, ja, über 10 Jahre. Und ob ich von einer das Futter hingeschoben habe, ob ich die Liegeboxen sauber, ja, einen Stall, was man im Stall macht. Genau, und das Schlachten war dann schon echt. Weil ich habe natürlich, kann ich mich noch an einen erinnern, an einen Stier, mein lieber Scholli, das war auch nicht ohne. Und boah. Der ist vor dem Stall auf mich losgegangen. Der ist mir immer hinterher, ist mir immer am Arsch gepappt und dann hat mein Mann gesagt, du gehst jetzt nicht mehr da rein hinten rein. Und ich bin in den Stall rein, der hat mich vor der Weide schon gesehen und ist dann her und da, uff, naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, war dieses Zutrauliche für mich schwierig. Ja, es ist halt. Wir sind durch den Stall durch, ist auch noch so eine Geschichte. Und dann siehst du da eine Kuh stehen. Dann sag ich, da stimmt was nicht. Dann schau mal, hier hängt der Fuß weg. Hat sie den Vorderfuß gebrochen gehabt, der ist bloß noch dran gehängt. Also das ist schon scheiße gewesen. Also es war heftig. Ja. Und da haben wir dann die einzige Notschlachtung gehabt, die ich mitgekriegt habe. Und das hat mir echt in der Seele wehtan. Und da war dann für mich auch einfach so, wo ich gedacht habe, okay, ich werde mich jetzt aus dem Stall zurückziehen und bin da auch nicht mehr so mit voll drin gewesen. Also ich mache natürlich die Sachen im Stall, was so Sachen, so lockere sind, aber komplett, ja, wie hat mal jemand gesagt, was gibst denn einmal die Rindviecher Name? Puh, also so eine Notschlachtung ist dann schon, wie hat der Tierarzt gesagt, eigentlich kann dem Vieh nichts Besseres passieren, ohne Stress. Wir hatten so ein Muscle, es war Wochenende, Tierarztzeit, Schlachterzeit, alle, die du brauchst, die das abnehmen müssen, das ging, Hand in Hand und lief wie am Schnürchen. War für mich ganz kurz dann mal, weil ich musste ja dann, wie alle weg waren, mit dem Hochdruckreiniger das ganze Blut dann wegputzen, also naja, spritzen. Hat damals meine Schwiegermutter schon gesagt, kannst du das oder soll ich das machen? Sag ich, hallo? Nee, also das gehört auch dazu, selbstverständlich. Ich habe natürlich dann auch einmal einen einen Geflügelschlachtkurs gemacht, ja, in Triesdorf, in Weidenbach, in Franken. Da kann man so allerhand landwirtschaftliche Sachen lernen. Weil wir haben ja irgendwann einmal die Rindervermarktung gehabt. Das haben wir ja auch geschlachtet und der Schlachter hat es geschlachtet und wir haben dann alles verpacken müssen. Und also mit allem, was dazugehört hat, ja, ist das schon nicht ohne, wenn du das erste Mal in so ein Schlachthaus gehst. Und Hühner haben wir dann auch selber dann eben einmal eine Zeit lang gemacht, aber da wächst man rein. Man muss halt immer erst schauen, kann man das? Wie komme ich klar damit? Und das war schon in Ordnung. Also, es ist für mich trotzdem so, dass ich sage nach wie vor, wieso soll ich ein Vegetarier sein? Also, Der Mensch ist nicht dafür gemacht, das ist meine Einstellung. Das kann der Veganer machen, wie er will, das ist für mich ein No-Go. Vegetarier, okay. Wir essen nicht oft Fleisch, eigentlich immer nur unsere Sachen und das ist halt was, wo gelangt, ja. Und ja, ist wie es ist, darf man nicht vergessen, es kann jeder machen im Leben, was er will. Und da hat man halt einfach so ein bisschen andere Sicht. Aber es ist okay. Es ist halt einfach mal so, wie es ist. Genau. Und ich habe da noch, das ist mir ganz ein wichtiges Anliegen, das Schlimmste für mich am Hof ist tatsächlich an Tieren dicke Spinnen. Also, wir haben, das ist das mit einer der krassesten Erlebnisse hier gewesen. Es gibt ja hier so eine alte Kammer, das ist, wie soll ich das beschreiben, das ist an so einer alten Hauswand, innen drinnen dran, es hat jeder so seine Abstellkammer mit so einer alten Holztür, ist bloß so ein kleiner, dünner, schmaler, halber, nicht einmal Meter breit und da hast du halt so Regale drinnen. Und gegenüber war die alte Sauna, die haben wir irgendwann einmal ausgerammt, weil wir ja umgebaut haben und ich mache die Holztür auf und mein Mo hat mit dem Sohn in der Sauna schon gewurschtelt gehabt. Und die Tür war gegenüber und ich weiß nicht, das ist halt der Spinnensensor. Jeder, der keine Spinnen mag, der weiß, wie so Sensoren funktionieren. Man kann halt auch absolut nichts dafür. Und hab mich an die Holztür angelehnt und hab wirklich gerade ausgeschaut. Und der Spinnensensor, der ist schon eskaliert, weil da war an der Holztür, einen halben Meter von mir weg, eine ausgewachsene Hauswinkelspinne, eine Dame gehängt. Ey, alter Schwede, ich hab einen indianischen Regentanz aufgeführt, ohne Scheiß, ich bin vollkommen eskaliert. Die zwei haben sich totgelacht und ich habe gemeint, ich kriege einen Herzinfarkt, ich hyperventiliere, kriege einen Schock und fall um. Also das war, also ich finde so ausgewachsene, dicke Vogelspinnen nicht so krass, wie diese komischen, hinterfotzigen Hauswinkelspinnen. Also ich gehe davon aus, ich habe es damals nicht genau angeschaut, weil inzwischen wissen wir, es gibt ja auch die Nosferatu-Spinnen. Diese Bisse sind jetzt halt so, kannst du einen Websenstich gleichsetzen. Ja, es kommt ja alles irgendwie und geht nicht mehr weg. Aber das ist halt immer wieder, manchmal, ich habe in meinem Schlafzimmer drei gehabt, ich habe echt gemeint, mein Mo hat mir die eine. Und dann sagt er, das glaubt er schon gleich gar nicht. Das selber nicht, dass da drei ausgewachsene, ich glaube, da hat die ganze Familiensammlung drin ihren Rat abgehalten. Brutal. Also das ist halt schon heftig, ja. Wiederum haben wir, wenn es heiße Sommer sind, vor Jahren, wo wir noch die Ferienhof gehabt haben, hat es die Wespenspinnen gegeben, ja, bei uns in der Schwarzach. Und Nester ohne Ende, die finde ich auch faszinierend. Ja, und wenn es nicht so heiß ist, gibt es die auch nicht. Aber so diese dicken, fetten, schwarzen Spinnen hast du ja halt zum Teil, also wo du dann denkst, könnt ihr bitte irgendwie zum Nachbarn ziehen, Dankeschön. Ja, alter Kartoffelkeller, ein uralter Kartoffelkeller unter der Scheune. Brut heißt, den hat er mal vor Jahren mein Mo aufgemacht, mit den dicken Holzbohlen weg. Ich hab abgeschaut, ich glaube, da waren nur die Treppen runter, 10 dicke, fette Hauswinkelspinnen. Sag ich, danke, wenn der Krieg kommt, bin ich tot, weil ich nicht runtergehe. Dann lacht er, sagt er, oh, woran gehst du runter? Also, das ist leider was, wo man auch nicht wegbringt. Ich hab da mal so eine komische Hypnose probiert, aber no way, no chance. Nein, ist halt so. Es ist halt einfach mal, man kann nicht alles für gut finden, man kann nicht alles irgendwie so akzeptieren und für mich sind es einfach die Spinnen. Ja, so ist es. Und dann habe ich noch zwei, drei Highlights, die muss ich auch noch verzeihen, was ich da so erlebt habe, was wirklich völlig, irre ist. Da fällt mir jetzt der Hagelsturm ein. Wann war der? Am 11. Juni 2018. Da haben wir nämlich Hochzeitstag. Wir haben 16 Jahre geheiratet und das Witzige ist, ich habe dann gesagt, vielen Dank fürs Hochzeitsgeschenk. Ja. Es war völlig abgefahren, wir waren total unter Schock gestanden. Es waren nur ein paar Meter und wir waren volle Lotte drinnen damals. Alter Schwede. Also, vom Stall oben, diese Plastikdächer haben wir, Einschusslöcher, wir haben auch heute noch was in der Tür, ich habe gesagt, das machen wir gar nicht weg. Der mobile Hühnerstall, die Hühner haben sich unter den Stall gerettet, ich bin dann raus mit den Gummistiefeln, mir ist das Wasser über die Gummistiefel rein am Feld, weil ich geschaut habe nach die Hühner und das war alles total überschwemmt, ja. Wir sind vom Hof weg mit dem Bulldog, weil der Parkplatz über ein halbes Meter voll mit Wasser war. Weil wir gesagt haben, wir fahren jetzt hinten zu einem Stückel Wald. Dann wollten wir da Richtung Weide schauen, weil haben wir Rundbogenhalle, da waren die Rindviecher draußen, sind wir gar nicht durchgekommen. Gut, dass meine Mutti Muttersilch mitgenommen hat, weggeschnitten, umgedruckt, Feuerwehr ist uns entgegengekommen. Auf der Straße haben wir gesagt, wir haben das Stückel da abgeschnitten. Ja, bitte rammt das weg. Und dann in unserem Wald, gigant, haben wir die Bilder, wenn ich anschaue, stellt es mir die Haare auf. Riesen gigantische Bäume, Fichten, die es entwurzelt hat. Und mein Mutter steht da vorne und schaut aus wie ein kleines Mantschgele, jetzt ist der eh groß. Völlig irre. Also da waren wir. Das war wie so der Weltuntergang. Also wir haben ja immer so, wie sagt man da, so Sensoren, wenn die Lichter angehen. Und es war ja Nachmittag. Boah, spooky, echt. Und dann ist dunkel geworden. Alle Lichter angegangen und dann eine Totenstille. Keine Insekten mehr, du hast die Vögel nicht mehr gehört. Und so stelle ich mir das vor, so ein komisches, leichtes Pfeifen wie ein Hurrikan. Und dann ging die Luzi ab. Dann war Party, aber wie Party, ja. Also das war einer mit der oberkrassesten Erlebnisse überhaupt in meinem Leben, nicht bloß da am Hof, ja. Und jetzt ist das, glaube ich, 2 Jahre her, das habe ich gerade schon erwähnt, wenn man am Feld mit dem Mähdrescher häckselt oder Stroh klein häckseln will und da ist beim Nachbarsfeld damals, hat das Brenner angefangen. Also das ist jetzt 2 Jahre her, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr. Genau. Bei uns ist ein Feld und dann kommt der nächste und da war der. Und der Wind, das war pfurzstroh trocken und der wollte scheinbar Stroh klein häckseln und dann war innerhalb von Sekunden. Wenn man das nicht sieht, glaubt man das nicht. Wir haben jetzt vor zwei, drei Wochen einen Waldbrand gehabt, weil es so trocken war. Das gleiche Spielchen hier, wenn das brennt, das sind Sekunden. Ich habe mir so in die Hosen geschissen, weil ich mir gedacht habe, wenn der Wind jetzt dreht, brennt alles. Dann brennt die ganze Dorfhälfte und wir kehren mit zu den nächsten. Ja, völlig irre. Gigantische Rauchsäule. Dieses Feuer, was das für eine Kraft hat. Und da haben dann alle Bauern zusammengeholfen. Zu dem Zeitpunkt haben es dann 3 Brennpunkte gegeben bei uns da im Umfeld. Und dann haben wirklich die Bauern ihre Güllefässer geholt. Da war noch ein Gülle drin, ein Wasser rein und sind über das Feld. Es war gigantisch. Alle drüber gezogen, dann haben sie es gleich eingackert und mit einem Bammel. Feuerwehr war ja auch da, aber es war schwierig, echt, und mit einem Ding war dann alles gelöscht. Also ich bin immer nur so geschockt da gestanden. Meine Mutter hat gesagt, zieh mal Gartenschläuche rauf, wo wir es haben, dass wenigstens, wenn was ist, wir ein bisschen bremsen können. Du hättest darüber spucken können. Ja, also das ist schon, in der Geschichte ist der Hof jetzt einmal abbrennen und das war halt, ich denke mir, scheiße, alle guten Dinge sind 3. Aber war es schon, boah. So was erlebt man dann, das sind die Hardcore-Fälle. Und dann haben wir eben zweimal Kälber gekriegt, die hätten nicht sein sollen. Mei, das ist blöd gegangen. Wir haben die Kalm gekriegt, die war schon schwanger, das hat man nicht gewusst, weil irgendwo der Stier drüber ist. Und die waren so klein und die sind zweimal in meine Arme gestorben. Also das war für mich, und die waren schneeweiß. Das war so ein bisschen Charolais-Verschnitt, also so eine helle Rasse ist das. Und Mini und Schock kümmert aber zu schwach zum Ding und trotzdem immer wieder, aber am Schluss nicht geschafft. Und das macht schon was mit einem, wenn du dann spürst, wie das Leben dann in deine Arme aushaucht. Ja, ja, muss man sich überlegen, ob man damit umgehen kann, ob man dann da sich in Landwirtschaft mit einbringt. Aber ich glaube, das habe ich bisher mit allem, was da so kommt, gut hingekriegt. Ja, genau. Ja, und mein Fazit ist natürlich, wenn man auf einem Bauernhof lebt, einen Landwirt heiratet, man sieht die Dinge mit anderen Augen. Sei Essen, sogar, auf jeden Fall. Und die Arbeit von einem Landwirt, die so unsagbar, unfassbar, umfangreich ist. Und vielfältig, das muss man auch sagen. Was man da alles wissen muss, das war mir tatsächlich vorher auf gar keinen Fall bewusst. Man muss allein schon wegen die Jahreszeiten, wo man dann die Tiere versorgen muss, ja, für den Winter, wie in alten Zeiten, du musst planen, du musst rechnen, du musst machen. Ja, und das darf man nicht außen vor lassen. Du musst ja zum Teil, bei uns ist ja zum Teil das Biofutter zur Kaffee, jeder braucht sein Zeug, von den Salzlecksteinen, das ist so wichtig. Alles musst du da haben und rechnen und Felder ausrechnen. Dieses Jahr das, du kannst ja nicht eine Monokultur machen, wo du jedes Jahr das Gleiche draufballerst, ja. Das wird ja alles einmal versetzt, ja. Und wenn man wieder ein Neues machen will, musst du da ausrechnen. Und wir haben eine Pappelplantage, sage ich immer, dann wie viele Bäume hier und wohin und tralala. Und ja, und dass man dass weltweit die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen Grünland, Wiese und Steppe ist, ja, und somit ist auch die Rinderhaltung extrem wichtig. Und wenn ich als Ding dann schon her, hör die Kuh als Klimakiller, ey, Deutschland und die ganze Welt furzt Millionen Mal am Tag und außerdem gibt es ganz andere, wirklich krasse, massive Klimakiller. Also ganz ehrlich, kann man schon wieder in die Richtung gehen. Vielleicht machen wir da mal eine Reihe drüber. Schauen wir mal. Das ist aber so mein Statement zur Landwirtschaft. Also für mich ist ganz wichtig, man muss immer so schauen, man sagt ja immer, wenn man so ein Stadler ist, scheiß Bauer, jetzt fährt der schon wieder mit seinem Bulldog, ja. Hey, weißt was? Wenn der nicht wäre, dann hättest du vielleicht keine Pommes, keine Kartoffel, kein irgendwas. Man muss immer so ein bisschen das einmal mit anderen Augen sehen. Einen anderen Blickwinkel. Und, mei, jeder versucht sein Bestes zu geben. Niemand ist perfekt. Jeder kann machen, was er will. Wenn die eine konventionell, dann ist es so. Und es gibt dann auch die Bio, das ist es so. Es gibt die Guten und es gibt dann nur die Vollgeschossenen. Aber das hast doch überall in alle Bereiche. Ja? Also, Landwirtschaft ist wichtig, sonst haben wir nichts zum Essen. Das ist wieder ein Thema, ja. Und bloß, jetzt fällt mir noch was ein. Genau. Bloß, weil dann einmal irgendein Bauer mit Mercedes durch die Stadt fährt. Da hat man ihm jetzt einmal Kundschaft was erzählt, weil es war nämlich, aha, genau. Das heißt nicht, nur weil er Demo ist und sie sitzen auf dem Bulldog, habe ich ja Kohle, ja. Fahre er mit einem Mercedes durch die Stadt durch, habe ich ja Kohle. Nee, ihr lieben Leute. Also 80, 90% der Bauern haben selbstverständlich Schulden, weil man wächst immer wieder in diese Generation rein und versucht immer wieder, wenn man das mit Leib und Seele macht, dass man sein, ja, aufrecht bleibt in der Landwirtschaft. Das ist aber gar nicht so einfach. Angebot und Nachfrage, Marktwirtschaft, das gehört alles dazu. Ja? Der Verbraucher will billig und dann wird alles druckt und alles ins Ausland. Also ich persönlich würde sagen, man müsste einen gesunden Konsens finden. Aber das ist der meiste Verbraucher schon gleich gar nicht bereit dazu. Dass man nicht im Kaufland das scheiß Billigfleisch von irgendwo herkauft, ja? Dass man dann irgendwo sein ganz Zeich irgendwo ins Ausland schickt und wieder zurück. Die Hühnerställe und so weiter, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Große Hühnerställe gibt es ganz wenig bei uns, wo die Küken aufzogen werden. Also es müsste mal jeder mit an diesem Rad drehen, dass man sagt, wir hätten ja ein gutes Konzept. Aber das ist wieder was, da kann man wieder endlos diskutieren und die Leute werden auch nicht gescheiter. Und von daher, erst einmal, bevor ich sage, blöde Bauernsau, überlegt es erst einmal, was Sache ist. Gell? Erst einmal einen Schritt zurück und wer bringt mir das Essen, wer kümmert sich um alles und nur weil man Gülle fährt, die meisten haben einen Grund, warum sie es machen, ihr lieben Laien, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, dazu euch vielleicht einmal mit Bauern auseinandersetzen und sprecht es doch einfach mal drauf an, wie das ist und warum alles so ist, wie es ist. Nicht schimpfen, nicht motzen, sondern ins Gespräch gehen. Und in diesem Sinne sage ich, das ist meine Sicht der Landwirtschaft. Das habe ich da gelernt und wieder zong, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, das war's heute mit mir, mit So läuft das Leben von der Frau Geschmeidig-Schee. Ein ganz geschmeidiges Thema, sehr cool. Macht es gut, bis bald, vielen Dank.